NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Gleich mehr zu den Krähen, jenen schwarz gefiederten Rabenvögel, deren Intelligenz wir immer noch unterschätzen. Im Schwerpunkt der Sendung steht die Pariser Konferenz zur Begrenzung der Erderwärmung. Was könnte durch eine Wiederbenässung einstiger Moore bei der CO2-Bindung erreicht werden? Welchen Nutzen hat Seegras zum Beispiel bei der Wärmedämmung und im Deichbau? Und im Interview der Klimaökonom Professor Raimund Schwarze direkt aus Paris. Weitere Themen: Kieler Geologen messen die Erdplattenbewegungen vor Chiles Küste. Der Wohnungsleerstand in Deutschland ist sehr ungleich verteilt. Und im Durchblicker geht es um die Psychologie des Schlangestehens an der Supermarktkasse. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Krähen sind nicht unbedingt beliebt, gerade wenn sie in Schwärmen auftreten und sich in der Nähe von Häusern niederlassen. Ihr lautes Krächzen erzeugt bei vielen Menschen eher Angst und Abwehr. Doch sie sind besser als ihr Ruf und für Biologen etwas ganz Besonderes. An der Universität Tübingen haben Wissenschaftler in einem einzigartigen Experiment die Fähigkeiten dieser Rabenvögel genau erkannt. Annette Eversberg weiß mehr.
Andreas Nieder, Neurobiologe an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, kann begründen, warum Krähen als besonders klug gelten.
Manche Krähen haben ein fantastisches Langzeitgedächtnis. Der absolute Champion ist da zum Beispiel der Kiefernhäher, der bis zu 10.000 Samenverstecke anlegt und auch die allermeisten davon wieder findet. Sie verstehen, dass Objekte nicht verschwunden sind, nur weil sie hinter einem Verdeck gerade nicht sichtbar sind. Und der Werkzeuggebrauch bei neukaledonischen Krähen, auch da brillieren die Krähen.
Auch im Vergleich mit anderen Vögeln, denn sie fallen auch dadurch auf, dass sie sich Dinge besonders schnell merken können. Und sie sind vor allem in der Lage, in Windeseile Zusammenhänge herzustellen. Deshalb gelingt es den Krähen auf der Inselgruppe im Südpazifik, kleine Speere aus Palmblättern zu basteln. Damit kommen sie an die Maden in Astlöchern der Bäume, was sie mit dem Schnabel nicht schaffen würden. Die Krähen sind in der Lage, ihr Ziel unbeirrt zu verfolgen. Andreas Nieder wollte daher genauer wissen, was sich im Gehirn der Tiere abspielt. Und er untersuchte dafür die bei uns und in Europa verbreitete Rabenkrähe. Obwohl sich die Krähengehirne von denen eines Säugetieres in Größe und Struktur unterscheiden, haben auch sie eine Art Langzeitgedächtnis, was also den Kiefernhäher befähigt, sein Futter auch nach vielen Tagen wiederzufinden.
Andererseits gibt es dann bestimmte Gehirnbereiche, die dafür zuständig sind, dass Inhalte im Arbeitsgedächtnis abgelegt und abgerufen werden können.
Das Arbeitsgedächtnis ist gewissermaßen eine weitere Dimension des Kurzzeitgedächtnisses. Darin hoffte Andreas Nieder, den Schlüssel für die Lernfähigkeit der Krähen zu finden.
Das Arbeitsgedächtnis ist ein Kurzzeitspeicher, also Information wird da für wenige Sekunden aktiv gehalten, auch manipuliert für zielgerichtete Verhaltensweisen in der unmittelbaren Zukunft. Aber was auch besonders wichtig ist, auch im Zusammenhang mit unserer Studie, ist, dass Langzeitgedächtnisinhalte, auf die die Vögel oder wir aktiv zugreifen wollen, vom Langzeitgedächtnis wieder in das Arbeitsgedächtnis geladen werden müssen, sodass wir aktiv damit handeln können.
Um das herauszufinden, machten Projektleiter Andreas Nieder und Erstautorin Lena Veit am Institut für Neurobiologie der Universität Tübingen mit den Rabenkrähen ein besonderes Experiment.
Die Krähen sitzen dabei vor einem Touchscreen-Monitor und da können wir ihnen eben bestimmte Bilder anzeigen. Und die Aufgabe ging so, dass wir den Krähen ein beliebiges Bild angezeigt haben. Dann kam eine kurze Merkpause, eine Sekunde lang. Da mussten die Krähen sich das Bild merken.
Um zu beweisen, was sie gelernt hatten, mussten die Krähen die Bilder einem blauen oder einem roten Quadrat zuordnen. Innerhalb weniger Minuten hatten die Vögel verstanden, welche Bilder zum blauen Quadrat und welche zum roten Quadrat gehörten. Bilder, die neu waren, aber auch welche, die sie schon kannten. Und tatsächlich, sie konnten mit dem Gelernten etwas anfangen, sagt Andreas Nieder.
Nachdem sie das in das Langzeitgedächtnis eingespeichert hatten, konnten sie das aktiv wieder abrufen und mit dieser Information zielgerichtete Handlungen durchführen.
Das Besondere an dem Versuch der Tübinger Neurobiologen ist aber der direkte Blick ins Gehirn der Tiere. Mit Hilfe von Elektroden, die die Hirnströme der Krähen maßen, konnten sie den Nervenzellen bei ihrer Arbeit im Arbeitsgedächtnis quasi zusehen. Lena Veit.
Die Nervenzellen kommunizieren ja mit winzigen elektrischen Entladungen und wir können dann mit diesen Elektroden messen, wie oft sich eine Zelle als Antwort auf bestimmte Bilder entlädt. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass die Nervenzellen selektiv auf unterschiedliche Bilder reagieren. Und besonders wichtig ist jetzt, dass wir diese Entladung in der Merkphase sehen.
Aber es zeigte sich noch mehr. Die Nervenzellen sprachen nicht so sehr auf die einzelnen Motive an. Sie reagierten sehr viel stärker auf die Zusammenhänge, die zwischen dem Bild und dem blauen oder roten Quadrat hergestellt wurden. Das, was die Krähen in wenigen Minuten gelernt hatten, konnte Erstautorin Lena Veit mit der gleichen Geschwindigkeit an der Reaktion der Nervenzellen verfolgen.
Da haben wir gesehen, bei den bekannten Bildern waren die Nervenzellen natürlich von Anfang an selektiv und haben einen Unterschied zwischen Rot und Blau angezeigt. Und bei den neuen Bildern hat sich dieser Unterschied erst im Laufe des Lernens herausgebildet. Das heißt, die ersten paar Wiederholungen, als die Krähe noch raten musste, hat eine Zelle zum Beispiel kaum reagiert auf die neuen Bilder. Und dann nach ein paar Versuchen, wenn die Krähe die richtige Antwort gelernt hatte, dann hat diese Nervenzelle sehr stark die richtige Antwort blau oder rot angezeigt für dasselbe Bild, auf das sie vorher kaum reagiert hat.
Projektleiter Andreas Nieder und seine Kollegin konnten also bestätigen, dass neue Informationen nach einem Lernprozess ebenso fest im Langzeitgedächtnis verankert sind wie die schon bekannten.
Wir gehen davon aus, dass diese Zellen eine Art Selektion erfahren, dass durch die Belohnungen für richtige Assoziationen die Antworten dieser Nervenzellen verstärkt werden und die Verbindungen im Gehirn werden neu überdacht, neu verdrahtet, neu hergestellt.
Die Krähe ist tatsächlich in der Lage, Gelerntes im Langzeitgedächtnis abzulegen und auch für den schnellen Gebrauch wieder ins Arbeitsgedächtnis zurückzuholen.
Das ist ein allgemeiner Lernprozess, den sicher viele Tiere auch durchführen, nicht nur Krähen oder Säugetiere oder Menschen, sondern jedes Tier ist darauf angewiesen, zu lernen und mit diesen Lerninhalten auch zurechtzukommen.
Daher glauben die Wissenschaftler belegt zu haben, warum auch Krähen kognitive Fähigkeiten haben. Denn, so Andreas Nieder von der Uni Tübingen,
das ist mit Bestimmtheit ein großer Bestandteil kognitiver Fähigkeiten. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Tier nicht in der Lage ist, neue Zusammenhänge zu lernen, dann wird es nicht besonders intelligentes Verhalten an den Tag legen können und sich auch nicht auf veränderliche Bedingungen einstellen können. Und das ist ja gerade das, was wir als kognitive Fähigkeiten verstehen, eine schnelle Anpassung an eine sich verändernde Umwelt.
Annette Eversberg über die Krähen. Wir kommen zu unserem Schwerpunkt Klimawandel und Pariser Konferenz zur Begrenzung der Erderwärmung. Moore sind Trinkwasserspeicher und Hochwasserschutz zugleich, Heimat für hochspezialisierte Tier- und Pflanzenarten. Und vor allem halten sie Unmengen an Kohlenstoff von der Atmosphäre fern, der ansonsten in Form des Treibhausgases CO2 das Weltklima noch weiter aufheizen würde. Doch der Raubbau an den Mooren geht nicht zuletzt wegen des Bedarfs als Gartendünger weiter. Lutz Reit berichtet aus einer Torfmooskultur im Saterland in Niedersachsen. Dort untersuchen Wissenschaftler der Uni Greifswald eine Variante der nassen Landwirtschaft, die es erlaubt, ehemalige Moorstandorte nach einer Wiedervernässung klimafreundlich und vor allem dauerhaft zu nutzen. Keine grasenden Milchkühe und Mastrinder mehr, sondern lichtgrüne Torfmoosflächen, die Torfersatzsubstrate liefern.
Eine eisige Brise fegt über einen lichtgrünen, nassen Pflanzenteppich im Hankhäuser Moor nördlich von Oldenburg in Niedersachsen. Doch Greta Gaudig stört das nicht. Die Biologin von der Universität Greifswald stapft über die Torfmoose einer Versuchsfläche. Schneeschuhe an den Füßen sorgen dafür, dass die Forscherin nicht allzu tief einsackt. Sie bleibt stehen, bückt sich und pflückt ein Bündel Moose aus dem Wasser.
Also Torfmoose, ich drücke sie mal hier aus. Sie sehen, hier kommt eine ganze Menge raus. Die können bis zu 20- bis 30-fachen ihres Eigengewichtes an Wasser speichern. Und das macht sie auch so attraktiv als Substratrohstoff im Gartenbau.
Der Gartenbau verwendet abgestorbene Torfmoose, nämlich den Torf, über alle Maßen geschätzt als Humusquelle und Wasserspeicher. Greta Gaudig sucht nach Ersatz und sie hält ihn in der Hand, frisch gepflückt und hellgrün statt murbraun.
Denn man muss wissen, dass dieser Torf eigentlich nichts anderes ist als Torfmoose, die aber schon etwas zersetzt sind. In pflanzenbaulichen Versuchen konnte gezeigt werden, dass sich die Torfmoosbiomasse eigentlich genauso gut eignet wie der Weißtorf oder der etwas schwächer zersetzte Torf, sodass man hier also durchaus einen Ersatzstoff entwickeln kann.
Natürlich müssen die jungen Pflanzen aufbereitet werden. Da sie langsam wachsen, lohnt sich eine Ernte nur alle 3 bis 5 Jahre. Doch 6 bis 8 Tonnen Trockenmasse pro Hektar und Jahr seien möglich, sagt die Forscherin. Wichtig ist, dass nur die frischen Torfmoose geerntet werden, nicht aber der abgestorbene Torf darunter, der in den oberen Lagen viele 100 Jahre alt ist, in den metertiefen Schichten darunter sogar viele 1000 Jahre. Bis zu 150 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar werden allein im oberen halben Meter von der Atmosphäre ferngehalten. Anders jedoch, wenn Moore entwässert werden. Sei es, um Torf zu gewinnen oder um die Böden als Acker oder Grünland zu nutzen. Dann entweicht der Kohlenstoff in Form des Treibhausgases Kohlendioxid. Berechnungen zufolge jedes Jahr rund 40 Millionen Tonnen. Das entspricht dem Gesamtausstoß des Flugverkehrs in Deutschland. Für die Geoökologin Annette Freibauer vom Thünen-Institut für Agrarklimaschutz in Braunschweig steht fest, entwässerte, also drainierte Moore sind die schlimmsten Quellen von Treibhausgasen in der Landwirtschaft.
1 Hektar Moor emittiert im drainierten Zustand vielleicht 30 bis 50 Tonnen CO2-Äquivalente pro Hektar und Jahr. Das ist vergleichbar mit den Emissionen, die 3 bis 5 Bundesbürger pro Jahr haben. Das ist richtig viel. Jede andere landwirtschaftliche Nutzfläche und wer sie noch so intensiv gedüngt und mit Tieren bestanden, emittiert vielleicht in der Größenordnung von 1 Tonne CO2-Äquivalente. Also 30 bis 50 gegenüber einer. Moore sind wirklich Hotspots, wenn sie trainiert sind und man kann sie ungefähr so auf diese 1 Tonne reduzieren, wenn man sie wieder vernässt.
Deswegen plädiert Annette Freibauer dafür, möglichst viele Grünland- und Ackerflächen auf ehemaligen Moorstandorten wieder zu vernässen. So wie im Hankhäuser Moor bei Oldenburg. Auch die Torfmooskultur, auf der Greta Gaudig jetzt steht, war vor 5 Jahren noch intensiv genutztes Grünland. Schwarzbunte Milchkühe hier, dunkelbraune Mastrinder dort. Allerdings war diese Weidewirtschaft nur möglich, weil unzählige Gräben das Wasser rauszogen und der trockengelegte Torf darunter, der zerfiel.
Und zwar in einer Größenordnung von 2-3 Zentimetern pro Jahr. Also kann man sich vorstellen, wie schnell das hier eben absackt und damit irgendwann auch diese Flächen für die Landwirtschaft verloren gehen. Man muss auch dazu sagen, hier an wo wir stehen, befinden wir uns schon 1,5 Meter unter Meeresspiegeloberfläche. Also eigentlich sind das Flächen, die schon überflutet wären. Und mit der weiteren Nutzung als Intensivgrünland würden diese Fläche noch weiter sacken. Und mit dieser Torfmooskultivierung halten wir diesen Prozess auf und können halt hier dafür sorgen, dass landwirtschaftlich genutzte Flächen erhalten bleiben.
Die Torfmooskulturfläche ist etwa 200 Meter lang und 10 Meter breit. Zu beiden Seiten stauen Gräben das Wasser an, damit es dem Moos nicht zu trocken wird. Hinter einem schnurgeraden Fahrdamm an der Längsseite der Kultur zieht sich der nächste Streifen durch das Hankhäuser Moor. Wie viele solcher Kulturstreifen wären wohl nötig, um den Torfhunger der deutschen Gärtner zu stillen?
Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir den Weißtorf, der hier in Deutschland jährlich verbraucht wird, in einer Größenordnung von ungefähr 3 Millionen Kubikmeter ersetzen wollen durch Torfmoosbiomasse und das auch so 1:1 möglich ist, dann bräuchten wir eine Fläche von ca. 40.000 Hektar, auf der Torfmooskultivierung umgesetzt wird.
Lutz Reit über neue Moore, die dem Klimaschutz dienen könnten.
Sei por quê?
Seegras ist für viele Strandbesucher ein Ärgernis. Wenn sich ganze Wälle aus dem übelriechenden Material im Strand auftürmen, vergeht so manch einem die Lust auf einen Strandspaziergang. Viele Gemeinden lassen ihre Strände deshalb für viel Geld vom Seegras räumen. Anschließend wird es kompostiert. Verschwendung, sagen Forscher der Uni Kiel. Auf einer Tagung des Klimabündnis Kieler Bucht analysierten sie die Rechtslage, den Stand der Wissenschaft und aktuelle Projekte anhand konkreter Schwachstellen. Jens Wellhöhner war dabei.
Der Ostseestrand bei Eckernförde. Auch im Dezember liegt überall Seegras im Sand. Ständig wird Neues angetrieben. Ein leicht fauliger Geruch liegt in der Luft. Kaum ein Besucher wagt es, einen Fuß auf einen der Seegrashaufen zu setzen. Michael Pakschies kennt das. Er leitet das Umweltamt der Stadt Eckernförde.
Ja, Seegras wächst in großen Seegraswiesen, ein Stückchen vor dem Badestrand. Und immer bei Oststürmen werden große Mengen davon losgerissen und an den Strand geworfen. Man könnte das eigentlich trocknen und verwenden, aber unsere Kurbetriebsgesellschaft muss das abräumen für viel, viel, viel Geld und zur Kompostierung fahren. Und das bringt eine ganze Menge Probleme mit sich, nicht nur finanzielle Probleme.
Laut Gesetz gilt das Seegras als Abfall, der kompostiert werden muss. Und so bringen Lkw die Seegrashaufen vom Strand zur Kompostierungsanlage. Dann muss das Gras gesiebt werden, denn die Seegrashaufen bestehen zu 3/4 aus Sand, der an den feuchten Gräsern festklebt. Ist der Sand vom Gras getrennt, bringen die Lkw den Sand wieder zurück zum Strand. Das verschlingt Zeit und Geld.
Also ein ziemlich überflüssiges Hin- und Hergefahre von Lastwagen.
Zehntausende Euro gibt Eckernförde jedes Jahr für diese Prozedur aus. Und genauso machen es die meisten Badeorte an der Ostsee. Und es wird für die Städte und Gemeinden in Zukunft wohl noch teurer werden. Schuld ist der Klimawandel, denn durch die steigenden Temperaturen erwärmt sich auch das Ostseewasser. Wärmeres Wasser fördert das Wachstum von Seegras und Algen, erklärt Horst Sterr, Professor für Küstengeographie an der Uni Kiel.
Wenn also zu viel Algenblüten da sind, dann geht die Lichtdurchlässigkeit zurück, also das Wasser wird trüber und damit wird auch der Lebensraum des Seegrases kleiner. Allerdings, was passiert, es wandert näher ans Ufer. Ja, also es geht in die flacheren Bereiche, weil es dort mehr Licht hat und kommt damit auch schneller, einfacher an den Strand.
Und der Klimawandel verursacht noch ein Problem. Es soll auch im Ostseeraum mehr regnen. Und mehr Regen spült auch immer mehr Nährstoffe wie das Nitrat aus der Landwirtschaft ins Meer. Das Nitrat wirkt wie Dünger für die Seegraswiesen.
Das ist dann einfach ein Kreislauf oder eine Kettenreaktion, sodass am Ende tatsächlich eben mehr Seegras ankommt.
Dort wird es dann kompostiert. Für den Kieler Professor Horst Sterr ist das eine Verschwendung von Rohstoff.
Es kann zum Beispiel sehr gut als Dämmstoff beim Hausbau verwendet werden, weil es nämlich nicht brennbar ist und eigentlich ein kostenloser Dämmstoff, den könnte man sich einfach wegsammeln vom Strand und könnte damit sein Haus isolieren, wäre eigentlich eine schöne Sache.
Das Ostsee-Informationszentrum in Eckernförde wurde zum Beispiel schon mit Seegras gedämmt. Auch könnte man Seegras in der Landwirtschaft als Dünger verwenden, als Ersatz für nitratreiche Jauche oder auch als Brennstoff für Biokraftwerke. Doch da gibt es ein Problem. Kraftwerke brauchen ununterbrochen Brennstoff, aber Seegras wird manchmal in kleinen, manchmal in größeren Mengen angeschwemmt. Diese Schwankungen müsste man ausgleichen, um ein Kraftwerk betreiben zu können. Das ist aufwendig und teuer. Die Stadt Eckernförde hat eine viel einfachere Methode ausprobiert, Seegras zu nutzen, als Fundament für Dünen. Ein wissenschaftliches Experiment und Pilotprojekt. Die städtischen Mitarbeiter gruben zuerst ein flaches Loch gleich hinter dem Strand. Dann füllten sie es mit Seegras. Michael Pakschies vom Eckernförder Umweltamt.
Ja, das ist einerseits als Unterbau, um die Düne zu erhöhen. Andererseits ist das das Nährstoffdepot, das die Pflanzen brauchen, um dort auch gleich ihre Wurzeln ausbilden zu können. Die kleine Düne, die wir als Probe, als Pilotprojekt angelegt haben, hat sich schon im ersten halben Jahr ganz schnell selbst besiedelt. Es kam viel Meersenf in dieser durch das Seegras gedüngten Düne hoch. Und nach kürzester Zeit sah die schon so aus, als wäre sie schon immer dort gewesen, nicht als wäre sie gerade erst zuvor angelegt worden.
Experiment geglückt. Der erwünschte Nebeneffekt, die neue stabile Düne, schützt den Bereich dahinter vor Sturmfluten. Das Pilotprojekt war so erfolgreich, dass die Stadt Eckernförde Seegras auch in den Begrenzungswellen neben der Umgehungsstraße einsetzte. Doch eine dauerhafte Lösung für das Seegrasproblem ist das nicht, denn laut Gesetz muss die Stadt den Rohstoff Seegras nach Ende des Pilotprojekts nach wie vor kompostieren. Michael Pakschies und die Forscher der Uni Kiel wünschen sich deshalb eine Gesetzesänderung, damit der Rohstoff aus dem Meer nicht mehr wie Abfall behandelt wird.
Jens Wellhöner über neue Nutzungsmöglichkeiten für Seegras. Vertreter von 195 Staaten treffen sich bis zum 11. Dezember zur Klimakonferenz in Paris. Aus Deutschland nimmt der Umweltökonom Professor Raimund Schwarze daran teil. Er lehrt an der Frankfurter Universität Viadrina und forscht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und ist in Paris auch als Beobachter für das Deutsche Komitee Katastrophenvorsorge dabei. Das ist die nationale Plattform für Katastrophenvorsorge der Vereinten Nationen. Zwei UN-Organisationen warnen vor verschärftem Klimawandel. Das Programm für Umweltschutz und die Weltorganisation für Meteorologie. Sie stellen immer neue Rekorde des Anteils von Treibhausgasen in der Atmosphäre fest. Ich habe Professor Schwarze gefragt, ob das 2-Grad-Ziel mit rechtlich verbindlichen Obergrenzen erreichbar wäre.
Das werden natürlich keine Obergrenzen jenseits des 2-Grad-Ziels festgelegt. Wir haben hier eine Festlegung aus den Vorverhandlungen auf das 2-Grad-Ziel. Das wird sicher auch beibehalten. Das wird eingebunden, vor allen Dingen in ein Programm von Aktionen zur Erreichung des 2-Grad-Ziels. Und dazu wurden Vorschläge von den Staaten gemacht, aber in der Lösungsagenda auch von Privaten und Städten.
Mehr globales Wirtschaftswachstum bedeutet ja immer noch automatisch mehr Emissionen. Nun hat der US-Ökonom William Nordhaus einer ihrer Fachkollegen vorgeschlagen, dass sich reformwillige Länder in einem sogenannten Klimaclub zusammenschließen sollten. Dieser könnte dann eine Kohlendioxidsteuer in Relation zum Beispiel zu Importzöllen erheben. Sie unterstützen diese Idee. Was genau wird da vorgeschlagen?
Und ich unterstütze Sie nur in zweiter Linie. Zunächst mal geht es um dieses Abkommen. Wenn es hier nicht zu einem globalen Abkommen kommt, dann wird man über diese kleinen Clubs reden, der Vorreiter. Das ist in sich ein schwieriges Konstrukt, wenn es nämlich darum geht, die Strafsanktionen für die Akteure, die nicht mitmachen, durchzusetzen. Da kommt die Welthandelsorganisation wieder auf die Tagesordnung. Und ich würde jetzt erstmal abwarten, ob es hier nicht gelingt, mit neuer Diplomatie und in Paris zu einem globalen Umweltabkommen als möglichen Rahmen jedenfalls für solche Vorreiterclubs zu kommen.
Sie sind als Beobachter für das Deutsche Komitee Katastrophenvorsorge in Paris dabei. Ganz aktuell leiden ja Millionen von Menschen in den Metropolen Peking und Neu-Delhi unter der schlimmsten Luftbelastung aller Zeiten. Was kann man bei solchen Extrembelastungen als Maßnahmen empfehlen?
Nun, konkret in Peking geht es natürlich darum, in der Tat aus der Verbrennung von Kohle, jedenfalls in der Form, wie sie heute in China passiert, auszusteigen. Es ist aber nicht allein eine Maßnahme, die durch eine neue Energiepolitik zu lösen ist. Hier gibt es viele Fragen in der urbanen Entwicklung, die in Peking zu lösen sind. Ganz generell empfehle ich, in die Vorsorge zu investieren, als jetzt in Maßnahmen zur Bewältigung der akuten Probleme in Peking. Die sind meistens sehr viel teurer, wenn sie überhaupt greifen. Und wir müssen hier vorsorglich tätig werden. Das heißt also, in Peking muss man sicher über eine neue Verkehrs- und Stadtentwicklungspolitik nachdenken, neben der entscheidenden Frage, wie kommt man aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe und Kohle vor allen Dingen heraus.
Die Armstaaten der Erde leiden besonders schon unter den Folgen des Klimawandels. Nun, das ist die Pariser Agenda. 100 Milliarden Euro sollen sie ab 2020 pro Jahr als Transferleistung im sogenannten Green Climate Fund bekommen. Für welche Projekte soll denn dieses Geld fließen?
Das ist in diesem Sinne tatsächlich eine einmalig hohe Summe, die wir bisher noch nie hatten in der Welt, auch nicht der in vergleichbaren Entwicklungshilfezusammenhängen. Ist es also schon ein historischer Fonds, der hier geboren werden könnte. Wofür soll es ausgegeben werden? Nun, in allererster Linie natürlich für den Klimaschutz in den Armen und den Entwicklungsländern. Aber daneben, und das ist natürlich gerade der Punkt, den ich besonders beobachte hier in Paris, ist auch klar, dass es darum schon gehen muss, wie bewältigen wir die Klimawandelfolgen. Und zwar nicht erst in der Zukunft, sondern wie sie heute schon auftreten. Wie kann man sich stärken gegen den Klimawandel, vor allen Dingen in diesen sehr verletzlichen Regionen Afrikas und in den Küsten, an den Küsten Asiens. Insofern geht es um Klimaanpassung und Klimaschutz in den Entwicklungsländern. Die entscheidende Frage wird lauten, können wir eigentlich diese großen Summen, die hier möglicherweise am Ende dieses Prozesses stehen, schnell genug in einer vernünftigen Form bewältigen. Zuletzt wurden also nur 8 Projekte bewilligt. Das wird nicht reichen.
Sie als Klimaforscher zusammen mit Ihren Wissenschaftskollegen sind ja keine Sterndeuter. Aber wenn wir einmal genauer auf die Emissionsszenarien bis zum Jahre 2100 schauen, im Vergleich zu dem Zeitraum 1850 bis 1900, also vor der großen beginnenden globalen Industrialisierung, dann wird sogar von einer Erderwärmung zwischen 3,2 und 5,4 Grad Celsius als möglich ausgegangen. Halten Sie diese hohen Zahlen für überzogen?
Ich möchte dazu sagen, dass ich nicht ein großer Anhänger von Erderwärmungsszenarien bin. Ich glaube, dass wir in der Tat jetzt an einem Punkt sind, wo wir nur noch zwischen Skylla und Charybdis, also zwischen zwei großen Gefahren, wählen können. Die Risiken, die wir uns bisher mit dem 2-Grad-Ziel hatten vermeiden wollen, können wir, glaube ich, nicht mehr in diesem Sinne vermeiden. Wir haben ernste Gefahren für die Küstenregionen der Welt. Wir haben ernste Gefahren auch für die Ernährungssicherung der Welt. Zugleich müssen wir aber auch wissen, dass wir die nur in den Griff bekommen, indem wir auch Risikotechnologien einsetzen, wie zum Beispiel Kernenergie oder die Verbringung von Kohlenstoff im Boden. Und in dieser schwierigen Entscheidungslage müssen wir jetzt Entscheidungen treffen. Vor 10 Jahren hätten wir es vielleicht etwas leichter gehabt. Ich sehe uns aber hier in Paris wenigstens auf einem guten Weg, eben in diesem schwierigen Balanceakt eine Lösung zu finden, die jedenfalls über die Blockade, die wir die letzten Jahre erlebt haben, hinausgeht.
Da nochmal kurz nachgefragt. Es gibt ja nationale Selbstverpflichtungen der beiden größten Emittenten. Die USA wollen ihren CO2-Ausstoß bis zum Jahre 2025 verringern. China versucht das allerdings erst ab 2030, dass weniger klimaschädliche Gase entweichen. Ist das zu weit gesteckt, diese beiden Jahreszahlen?
Für die Lösung des Problems ja, für die Lösung der Verhandlungsaufgabe hier nein. Hier in Paris wird nur der Auftrag von Durban erfüllt, ein rechtsverbindliches Abkommen, das für die gesamte Welt gilt, über die langfristige Klimaschutzkooperation zu finden, die der Pfad der Verhandlungen vor 2020 beziehungsweise auch in dem Zeitraum zwischen 2020 und 2030 ist davon jedenfalls nur zum Teil erfasst. Also erwarten Sie hier nicht eine Lösung für die kurze Zeit, eher eine Architektur für die lange Frist.
Soweit der Umweltökonom Professor Raimund Schwarze. Er lehrt an der Frankfurter Universität Viadrina und forscht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Und das war auch unser Schwerpunkt zur Pariser Klimakonferenz. Die Musik in der Sendung kommt heute von Yara Linz. Die CD mit dem Titel Samambaia erschien bei Double Moon.
Deixa eu te contar, menina. Sabe o zabumbeiro aqui na minha esquina. Pois é, você nem imagina. Foi se apaixonar por uma maestrina. Aquela que é de o coral. Tão linda, o sou angelical. Que de manhã estou. seu piano, ele cá de fora fica contemplando. Ela fala bem inglês, russo, alemão, acho também francês. Ele mal português, pra escrever a carta demorou um mês. Na carta pediu atenção e a convidou pra baião.
Der Tsunami im Jahr 2004 hätte mit einem Frühwarnsystem wohl verhindert werden können. Diese Erdbeben unter dem Meeresgrund können Wissenschaftler mit Hilfe von einem Netzwerk aus Sensoren und Transpondern quasi erahnen. Vor der chilenischen Küste ist das Forschungsschiff Sonne des Kieler Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung unterwegs, um ein Messnetzwerk aufzubauen. Dieses soll Plattenbewegungen vor der nordchilenischen Küste messen. Thorsten Philips hat zwei Wissenschaftler getroffen, die das Projekt begleiten.
Das Forschungsschiff Sonne ist derzeit vor der chilenischen Küste unterwegs. Es installiert die Sensoren. Geologe Michael Stipp vom Kieler Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung war in diesem Jahr schon dort.
Chile ist sicherlich interessant, weil es da so eine schnelle Konvergenzrate gibt zwischen den Platten. Also die Nazca-Platte ist mit 9 cm pro Jahr, wie sie sich auf Südamerika zubewegt, sehr schnell unterwegs. Und das hat natürlich zur Folge, dass es eine der schlimmsten Erdbebenzonen weltweit ist. Vor Chile ist 1960 hat das größte jemals gemessene Erdbeben stattgefunden. Also da passieren eben ständig diese großen Erdbeben.
Die Plattenbewegungen geschehen 40 Kilometer unter dem Meeresgrund. Zuletzt war das vor 2 Monaten der Fall, als ein Erdbeben der Stärke 8,5 zentral Chile erschütterte. Das Forscherteam misst dort in 6000 Meter Tiefe und stellt auf dem Grund 23 Sonden in 3 verschiedenen Gebieten vor der Küste auf. Bisher haben die Wissenschaftler nach Angaben von Ingenieur Marcel Rothenbeck seit dem Beginn schon knapp 10 Sonden aufgebaut. Jeder 1 Meter lange Zylinder steht auf 3 Meter hohen Stelzen, die insgesamt eine halbe Tonne wiegen.
Es sind akustische Schwinger, die einfach ein Signal, eine Abfrage angeben oder eine Abfrage senden an einer gewissen Frequenz. Also das kann man hören und mit einem gewissen Code. Und diesen Code erkennt der andere Transponder und antwortet. Und diese Zeit, man weiß ja, wie schnell der Schall unter Wasser ist, diese Zeit wird sozusagen genommen, umgerechnet auf eine Entfernung. Also diese Transponder sind in der Lage, im Zentimeterbereich zu messen. Und das muss man auch, weil die Bewegung der Platten wohl in diesem Bereich sind.
Rothenbeck war in diesem Jahr schon in den 3 Gebieten, die jeweils 12 Quadratkilometer groß sind, mit einem Spezialtauchgerät am Meeresgrund, um die sensiblen Stellen zu erkunden. Mit einer zigarrenförmigen Drohne, deren Streckenverlauf der Wissenschaftler vorher programmierte, konnte eine genaue Karte von der Beschaffenheit des Meeresgrundes erstellt werden. So entsteht nun ein Messnetzwerk aus Sonden.
Das heißt, das, was in 40 Kilometer Tiefe passiert, das können wir natürlich nicht direkt messen. Wir messen im Prinzip indirekt die Bewegung oder die Deformation, weil die ganze überfahrende Platte, also letztendlich der kontinentale Rand, der wird bei dieser Deformation mitdeformiert. Und natürlich ist es so, je weiter wir von der seismogenen Zone weggehen, desto geringer sind die Bewegungen, die man da noch hat. Aber wir hoffen, dass wir dort mit Hilfe dieser gemessenen Bewegung können wir dann Rückschlüsse ziehen auf den Zustand in größerer Tiefe.
Die ozeanische Platte bewegt sich auf die Kontinentalplatte zu mit einer Neigung, sodass es zwischen den Platten zu Reibungen kommt.
Dieses Verhaken ermöglicht im Prinzip, dass Energie, nämlich die Bewegungsenergie, die entsteht dadurch, dass sich die beiden Platten aufeinander hinzubewegen, dass die gespeichert wird. Und jetzt hängt es im Prinzip von der Bruchfestigkeit des Gesteins oder aber schon gebrochener Flächen letztendlich ab, also der Reibung auf diesen Flächen, wann so ein Erdbeben auftreten kann.
Dabei unterscheidet der Wissenschaftler zwischen der elastischen und der plastischen Verformung.
Also elastische Verformung ist im Prinzip, ja, das kann man sich so vorstellen wie ein Gummi, der elastisch verformt wird. Das ist im Prinzip reversibel, ne? Aber das ist eigentlich auch der gefährliche Anteil der Verformung, weil das ist das, was dann ein Erdbeben ermöglicht. Während der plastische Verformungsanteil ist die Verformung, wo im Prinzip die Bewegungsenergie komplett in Gesteinsverformung umgesetzt wird und damit abgebaut wird.
Nun sorgt nicht jedes Erdbeben für einen Tsunami. Es gibt die koseismische Phase, bei der sekundenlange Erdbeben zu messen sind, und die sogenannte interseismische Phase, bei der es zu keiner Bewegung der Platten oder nur zu solchen, die zu einer plastischen Verformung führen, kommt. Diese Phasen treten im Wechsel auf. Kennzeichnet ein bestimmtes Muster diesen Wechsel, schrillen die Alarmglocken. Entlang der Küste gibt es schon jetzt jede Menge Tsunami-Warnschilder.
Also wenn man da zum Strand geht, ist da ein Tsunami-Warnschild. Das konnte man alle paar hundert Meter sehen. Man merkt schon, dass die Leute darauf eingerichtet sind, dass das regelmäßig stattfindet. Bloß wenn man dann in der Stadt läuft und die Schilder sieht, dann wird einem schon mulmig, ne? Ich habe zwar noch nie ein Erdbeben miterlebt, aber möchte das auch nicht unbedingt.
Noch kann mit dem GOC-Array nur gemessen werden. Langfristig soll dank dieser Technik ein Frühwarnsystem entwickelt werden. Schließlich gilt es, die kostbaren Kupferminen an der Küste Chiles zu schützen.
Thorsten Philips über die Erdplatten vor der chilenischen Küste.
Mais uma tentativa vão acompanhar com a zabumba a peça do Chopin. Pois bem, ela achou ruim, pediu encarecida pra ele dar um fim. Que isso soava hilário, Chopin estilo universitário. Please, baixa a lista, depressivo, plé. Por favor, procure, enfim, outra mulher. Zé Domingos de Moraes, ela escuta tanto e outros tantos mais. Não é que ela tenha preconceito.
Wohnungspolitik wird immer wichtiger. Allerdings fehlt es an Werkzeugen, sie zu planen und einzuschätzen. Leipziger Helmholtz-Forscher haben nun eine Deutschlandkarte erarbeitet, die erstmals eine Übersicht über die Situation auf dem Wohnungsmarkt gibt. Hamburg steht bei der Verknappung des Angebots bundesweit am schlechtesten da. Eine gut funktionierende Stadt bräuchte mindestens 4% freie Wohnungen. Annegret Faber über die großen Ungleichheiten beim Wohnungsleerstand.
Nur 1,6% der Hamburger Wohnungen stehen leer. Damit ist die Stadt Spitzenreiter in Wohnungsknappheit in Deutschland. Danach kommen Mainz, München, Köln, Potsdam. Auf der anderen Seite gibt es Gegenden mit viel Leerstand. Zum Beispiel im Schwarzwald, zwischen Bremen und Hannover, vor allem aber im gesamten Osten Deutschlands.
Da kann man hinziehen. Man kann auch nach Sachsen-Anhalt ziehen oder nach Mecklenburg-Vorpommern oder in viele Teile von Sachsen.
Denn dort gibt es viel Wohnraum und kostengünstig ist er auch noch, sagt Professor Dieter Rink. Er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Stadt- und Umweltsoziologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig. Er steht vor einer Deutschlandkarte in seinem Büro. Gemeinsam mit einem Kollegen hat er sie erarbeitet. Sie zeigt den Wohnungsleerstand in Deutschland. Bundesweit liegt er im Schnitt bei 4,4%. Das entspricht über 1.700.000 Wohneinheiten. Die Leerstände sind farblich markiert. Rot heißt viel Leerstand, blau zeigt Wohnungsmangel an. Dazwischen gibt es viele Nuancen.
Das ist hier praktisch auf der Grundlage von 9.100 Kommunen in Deutschland, ist also sehr kleinräumig. Und da stecken die Daten von jeder einzelnen Kommune drin, die man sich da wieder rausziehen kann. Und die man dann in Bezug setzen kann zum deutschen Durchschnitt und eben zu dieser Kategorisierung, die wir gemacht haben.
Die Wissenschaftler führen Kategorien ein, von 1 bis 15, von sehr niedrigem bis sehr hohem Leerstand. Mit diesen Kategorien legen sie fest, was gut für eine Stadt und deren Einwohner ist und was nicht. Die Karte zeigt, in etwa 35% der Kommunen stehen 4,4% der Wohnungen leer. Laut Aussage der Forscher eine angemessene Menge, jedoch sei das nur eine Zahl, solange man nicht genau hinschaut.
Und wir sind jetzt hergegangen und haben gesagt, angespannter Wohnungsmarkt ist Leerstand weniger als 2%. Ja, und haben Festlegungen getroffen. Solche Festlegungen gibt es bisher nicht.
Diese Kategorisierungen brauchen Städteplaner aber, um vernünftige Entscheidungen zu treffen, sagt Dieter Rink. Beispiel Hamburg. Hier hätte längst reagiert werden müssen. 1,6% Wohnungsleerstand zählt nach der Kategorisierung der Wissenschaftler unter Wohnungsnot.
Bei so einem niedrigen Leerstand müsste im Prinzip, oder was heißt müsste, da muss gebaut werden. Da ist praktisch die Wohnungsversorgung der Bevölkerung nicht mehr gegeben.
Die Hamburger haben nicht mehr die Wahl, wie und wo sie wohnen möchten. Dafür brauche eine Stadt mindestens 3% Wohnungsleerstand, besser 4 oder 5.
Leerstand ist essentiell. Ich meine, man spricht ja bei 3% von einer sogenannten Reserve. die man braucht, um einen Wohnungsmarkt überhaupt funktionsfähig zu machen. Also 0% Leerstand wäre ganz, ganz schlimm. Das gibt es in manchen Städten auch, aber die haben natürlich dann einen unglaublichen Druck und es ist kaum möglich, eine ordentliche Wohnung zu finden.
Dr. Annegret Haser aus der Abteilung Stadt- und Umweltsoziologie am UFZ lebt in Leipzig. In dieser Stadt zeigt sich wie im Zeitraffer, was fehlender Wohnraum bewirkt.
Wir hatten in den 90er Jahren über 100.000 Bewohner verloren, etwa 20% der Bevölkerung, starke Schrumpfung. Dann haben wir in den 2000ern eine leichte Erholung gehabt.
Beinahe jeder konnte umziehen, wohin er wollte. Wohngegenden für Arm und Reich gab es so gut wie nicht.
Und jetzt in den 2010er Jahren wachsen wir mit 2 bis 2,53% pro Jahr. Das heißt, das sind ganz extreme Bedingungen.
Über 10.000 Menschen ziehen jetzt jedes Jahr nach Leipzig. Die Stadt wächst extrem schnell. Entsprechend steigen die Mieten. Vor allem nach Sanierungen ziehen die Leute weg in billigere Viertel, weil sie sich die Wohnungen nicht mehr leisten können. Das soziale Ungleichgewicht steigt zwangsläufig.
Aber wir sehen auch an vielen Ecken und Enden Entmischungsprozesse. Die müssen einem Sorgen machen. Wir haben im Moment Neubau nur im hochpreisigen Segment.
Die Stadt muss einschreiten, fordern die Wissenschaftler. Die Kategorisierung des deutschen Wohnungsmarktes zeigt klar, wo gehandelt werden sollte. In Leipzig sind es derzeit noch 6% Wohnungsleerstand, in Hamburg schon 1,6. Aber das seien nur Zahlen. Die würden noch lange nichts darüber aussagen, ob das nutzbarer Wohnraum ist oder verfallene Häuser. Das wiederum bedeutet, Hamburg ist noch schlechter dran, als die Zahl ausdrückt. Die Statistik müsse noch verfeinert werden. Da seien die Kommunen in der Pflicht oder die statistischen Landesämter. Außerdem sei sie veraltet. Die Daten basieren auf dem Jahr 2011.
Also die Leerstandsquote dürfte jetzt niedriger liegen als damals. Deutschland ist ja seitdem ein Zuwanderungsland geworden. Zum einen sind sehr viele Menschen aus dem EU-Ausland zu uns gekommen. Alleine im Jahr 2014 waren das ca. 400.000. Und zum anderen erleben wir seit Frühjahr, Sommer diesen Jahres eine sehr große Anzahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden zu uns kommen, die auch Wohnraum nachfragen.
Wohnraum wird in Deutschland zum sozialen Thema Nummer 1. Flüchtlinge können zum Beispiel nur dort leben, wo es neben Wohnraum auch eine entsprechende Infrastruktur gibt. Die Forscher wünschen sich, dass diese Karte ein Anfang für eine dringend notwendige Wohnungspolitikdebatte in Deutschland ist.
Annegret Faber über den ungleich verteilten Wohnungsleerstand in Deutschland.
Notizen aus der Wissenschaft.
Weltweit nimmt die Meeresverschmutzung durch Düngemittel rasant zu. Seit den 70er Jahren verdreifachten sich die Flusseinträge von Stickstoff und Phosphor in die Ozeane. In vielen Küstenregionen kommt es dann zu exzessiven Algenblüten, die wertvolle Ökosysteme wie Korallenriffe gefährden. Ein Team des Leibniz-Zentrums für marine Tropenökologie Bremen hat nun Messungen in einem stark bevölkerten Flussgebiet in Indien vorgenommen. Zur intensiven landwirtschaftlichen Nutzung des Hinterlandes kommt noch ein weiterer Verursacher von Wasserverschmutzung hinzu, das Sabmirala-Heiligtum, eine der größten Pilgerstätten der Welt. Doch die Forscher stellten überraschend fest, der Fluss Pamba im südindischen Staat Kerala ist weniger stark mit Nährstoffen belastet als beispielsweise die Weser. Der Grund: Niedersachsen hat ein Gülleproblem. Aus den Äckern wird zu viel in die Weser gewaschen. Die Europäische Weltraumagentur ESA hat ein Forschungsprojekt zu den Gravitationswellen im All gestartet. Der Satellit LISA Pathfinder hob Donnerstag vom Weltraumbahnhof Kourou im südamerikanischen Französisch-Guayana an Bord einer Vega-Trägerrakete ab. Der Pfadfinder soll neue Technik für ein in etwa 20 Jahren geplantes großes Weltraumobservatorium testen, mit der diese Wellen künftig aufgespürt werden. Der Satellit könnte Mitte Februar 2016 rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt Richtung Sonne sein Ziel erreichen. Der Ort wird Lagrange.L1 genannt. Die Erkenntnisse dienen auch der Überprüfung der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Wie man mit Hilfe von Zucker besonders wirksame Antikörper formen kann, haben jetzt Wissenschaftler der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in Zusammenarbeit mit Forschergruppen aus Schweden und Kroatien herausgefunden. Es gelang, eine Art Anforderungskatalog zu stellen, wie die Zuckerreste im Antikörper strukturiert werden müssen, um deren wichtige immunaktivierenden Funktionen zu erhalten. Gleichzeitig galt es, immunhemmende Aktivitäten zu unterbinden. Denn Antikörper gegen bestimmte Tumoren wirken deutlich stärker, wenn man bestimmte Zuckerreste aus ihnen entfernt, was bereits in der klinischen Anwendung umgesetzt wird. Die neuen Erkenntnisse können die Antikörpertherapie bei Krebs und Autoimmunerkrankungen weiter verbessern. Der Bericht erschien im Fachjournal Cell Reports. Für ein lebensrettendes Medikament haben Forscher aus Wuppertal und Gießen den Deutschen Zukunftspreis bekommen. Bundespräsident Joachim Gauck übergab die mit 250.000 Euro dotierte Auszeichnung in Berlin. Forscher von Bayer Pharma und der Justus-Liebig-Universität entwickelten einen Enzymwirkstoff, der bei mehreren Formen von lebensbedrohlichem Lungenhochdruck hilft. Das neue Medikament ist bereits in 50 Ländern zugelassen. Der Deutsche Zukunftspreis gehört zu den wichtigsten Wissenschaftspreisen in Deutschland. Zu seinen Kriterien zählt neben einer innovationsstarken Forschungsleistung auch die Marktfähigkeit des Produkts.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Schlange stehen an der Supermarktkasse. Wer kennt das nicht? Dumm nur, wenn man eigentlich keine Zeit zum Warten hat und nur mal eben schnell eine Flasche Wasser kaufen wollte, während die Kunden weiter vorn volle Einkaufswagen auspacken. Zum Glück wird man in einem solchen Fall dann oft vorgelassen, manchmal aber auch nicht. Wovon hängt die Hilfsbereitschaft vieler Kunden eigentlich ab? Das wollen Wissenschaftler des Instituts für Psychologie an der TU Braunschweig herausfinden. In einem Supermarkt stellen sie die Bereitschaft, andere vorzulassen, mit einer neu entwickelten Methode auf die Probe. So wollen sie menschliches Verhalten nachvollziehbar und für alle verständlicher machen. Carmen Wojcek war dabei.
41,96 sind es dann bitte.
Noch wurde ja an der Supermarktkasse niemand vorgelassen. Es stehen drei Kunden an. Mit dabei ist auch der Psychologe Florian Lange, der die Studie durchführt. Er ist in geheimer Mission unterwegs, inkognito, und hält gut sichtbar nur eine Flasche Wasser in der Hand. Der Einkaufswagen der Kundin vor ihm ist dagegen randvoll. Die scheint ihren Wocheneinkauf hier zu tätigen. Und jetzt schaut sie Florian Lange an und registriert scheinbar, dass er nur ein Teil in der Hand hält. Also ihr Blick streift ganz kurz seine Wasserflasche und sie reden auch ein paar Worte miteinander. Aber ich stehe da zu weit weg, um verstehen zu können, was die Kundin sagt. Ich beobachte die Situation nämlich aus einiger Entfernung, sodass ich nicht mit Florian Lange und diesem geheimen Experiment in Verbindung gebracht werde. Aber Moment mal, jetzt tut sich da was. Ich sehe, dass der Psychologe von der Frau vorgelassen wird. Tatsächlich. Also ich frage sie jetzt ganz einfach mal und dränge mich mal zu ihr vor. Entschuldigung, Sie haben gerade den Mann mit der Wasserflasche vorgelassen?
Ja.
Warum?
Weil ich den jungen Mann sehr sympathisch finde und ich finde, wenn man nur einen Teil hat, dann kann man auch höflich sein und sagen, wenn du vor möchtest, dann ist das ganz in Ordnung. Bei mir dauert es noch etwas länger und dann kommt er schneller raus, denke ich mir.
Gut, okay. Ja, vielen Dank.
Schönen Tag noch.
Tschüss. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, was der Psychologe Florian Lange dazu sagt. Die Frau hat sie jetzt also tatsächlich netterweise vorgelassen. Sie hat ja selber gesagt, sie sehen sympathisch aus. Also einen guten Eindruck haben sie da hinterlassen und deswegen hat sie sie vorgelassen.
Genau. Was wir ganz gerne studieren wollen, ist eben das Kooperationsverhalten von Menschen in einer natürlichen Alltagssituation. Und das haben wir jetzt eben gemacht.
Genau, also die Frau hat aber eigentlich gar nichts davon. Sie hat ja keine Gegenleistung von Ihnen bekommen. Vielleicht ein Lächeln oder so, aber...
Ganz genau. Die andere Frau hat nur Kosten von dieser kooperativen Handlung und ich habe den ganzen Nutzen davon. Aber der Nutzen, den ich daraus ziehen kann, der ist ziemlich groß im Vergleich zu den Kosten, die sie jetzt auf sich nimmt, die zusätzliche Wartezeit. Und wenn man jetzt unter solchen Bedingungen kooperiert und alle machen das in einer Population oder eine hinreichend große Menge von Menschen in einer Population macht das, dann können alle doch wieder da auch das einzelne Individuum davon profitieren. Also diese Methode, die wir jetzt eben gerade angewandt haben, die haben wir genau so auch schon in der vergangenen Studie eingesetzt. Und zu dem gesamten Versuchsaufbau gehört aber eben nicht nur diese eine Bedingung mit der Flasche Wasser, sondern eben auch eine Bedingung, in der ich mich anstelle mit einer Flasche Bier. Und das werde ich jetzt gleich einmal machen.
Okay, gut. Dann gehen wir ein Stückchen weg, damit wir auch nicht wieder in Zusammenhang gebracht werden. Ich auf meinen Beobachtungsposten und Sie stellen sich inkognito an der Schlange an. Auf jeden Fall sieht er sehr freundlich aus. Er macht auf mich einen echt netten Eindruck. Der wird bestimmt jetzt auch mit der Flasche Bier wieder vorgelassen. Die präsentiert er auch so, dass der Kunde vor ihm genau sieht, was er da in der Hand hält. Er hat ihn noch nicht gesehen, der Mann hat sich noch nicht umgedreht. Der ist gerade noch beschäftigt mit seinem Portemonnaie. Jetzt hat er Florian Lange gesehen
aber er guckt ihn nicht wirklich sehr nett an.
Genau, also Florian Lange ist noch ganz geduldig und er macht auch keine Anstalten und fragt auch nicht, ob er vorgelassen wird. Er verhält sich da also ganz neutral und wartet im Grunde genommen darauf, dass der Kunde vor ihm ein Angebot macht. Das macht er aber nicht. Der Mann ist jetzt an der Reihe und er bezahlt jetzt auch schon seine Sachen. Ich gehe mal zu dem Kunden und frage ihn mal. Hallo, kurze Frage. Wir haben so ein kleines Experiment gemacht. Hinter Ihnen hat sich ein junger Mann angestellt mit nur einer Flasche Bier. Ja. In der Hoffnung, dass Sie ihn vorlassen. Das haben Sie aber nicht gemacht.
Ja, habe ich absichtlich gemacht.
Sie haben ihn absichtlich nicht vorgelassen. Ja. Warum?
Ja, weil es Bier ist.
Ach, es wäre also quasi ein Unterschied.
Wenn es Saft gewesen wäre, würde ich ihn vorlassen.
Okay.
Ich kaufe nur gesunde Sachen hier.
Vielen Dank und weiterhin noch einen guten Einkauf, ja?
Also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass das so explizit berichtbar ist, dass ihr das so bewusst macht tatsächlich. Aber das kann natürlich sein und das ist im Wesentlichen auch etwas, was wir dann in unseren Ergebnissen gefunden haben, dass eben die Wahrscheinlichkeit, vorgelassen zu werden, niedriger ist, wenn man sich mit einer Flasche Bier anstellt, als mit einer Flasche Wasser. Es ist auch möglich, dass es vielleicht ein automatischer Prozess ist, dass man eine Flasche Bier sieht und dann automatisch dann solche Bilder von eher nicht so kooperativen Individuen aktiviert werden. Und wenn man jetzt eine Flasche Wasser mit sich führt, dann wird man eher vorgelassen, wird man schon bei weniger Waren im Einkaufswagen vor einem vorgelassen, als wenn man eine Flasche Bier mit sich führt.
Der Eindruck ist schon etwas, was eine große Rolle spielt, insgesamt, ob ich jemanden vorlasse oder eben nicht.
Das ist ganz genau das, was wir gesehen haben. Dieser erste Eindruck, der prägt schon das Kooperationsverhalten. Wir können nur eben noch nicht genau sagen, über welche Mechanismen, warum jetzt die Flasche Bier weniger zur Kooperation einlädt als die Flasche Wasser.
Okay, also das Ganze ist hier und heute noch nicht zu Ende. Es geht also noch weiter.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Carmen Wojcik über Schlange stehen an der Supermarktkasse. Die Musik in der Sendung kam heute von Jara Linz. Die CD mit dem Titel Samambaya erschien bei Double Moon. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Alle Einzelbeiträge und die gesamte Sendung finden Sie als Podcast zum Download im Internet unter ndr.de/logo oder mit der NDR Radio App. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Não preciso aguardar a noite amena, nem levantar a cabeça pra contemplar o céu. Tem o céu atrás de mim sobre as mãos.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.